Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem Gitarren-Podcast, wo über Gitarre und Musik hauptsächlich geredet wird. So, willkommen bei der heutigen Folge und heute haben wir wieder einen Gast bei uns, einen ganz besonderen Gast. Aber neben diesem Gast ist natürlich auch wieder mein Co-Moderator hier mit dabei, der
Fabian Ratzak.
Genau, und ich bin der Justin Hombach, wie immer. Und heute haben wir jemanden dabei, der in der deutschen Gitarrenszene sehr bekannt ist für seine Lehrbücher, für seine Lehrvideos, sehr aktiv ist als Studio- und als Session-Musiker. Und zwar haben wir heute dabei den Peter Fischer. Grüß dich, Peter.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich hier bin.
Freut uns sehr, ja.
Genau. Peter, vielleicht für den einen oder anderen schon Namen, den Sie schon mal gehört haben von verschiedenen Büchern und Videos. Aber dennoch mal, bevor wir hier in unsere Themen einsteigen, würde ich ganz gerne mal kurz von dir so hören, wer du eigentlich so bist, was du so machst, vielleicht deine groben Anfänge und genau, einfach mal kurz erzählen, wer bist. Wer ist das eigentlich, den wir hier haben im Podcast?
Ja, wer bin ich eigentlich? Das frage ich mich häufig genug selbst. Bin Peter Fischer. Ich werde die Tage 54 Jahre alt, also schon relativ alt im Vergleich zu vielen anderen. Und die Gitarre ist eigentlich so mein Ding, schon ein Großteil meines Lebens. Ich bin gebürtig aus Hagen, was irgendwie für meine Entwicklung irgendwie ein ziemlich zentraler Punkt war. Und was ich so mache, ich spiele Gitarre, ich erzähle Leuten, wie man Gitarre spielen kann oder wie man es lernen kann vielleicht. Und und ansonsten bin ich irgendwie sowas wie so ein Mietwagen. Ne? Telefon klingelt, Peter, hast du Lust? Ja, nein. Habe ganz, ganz viele Projekte irgendwie in der Vergangenheit gemacht und das populärste dürften wahrscheinlich irgendwie meine Bücher sein, also Masters of Rock, Rock Guitar Secrets, die du gerade schon angesprochen hast. So, mit mir hat das folgendermaßen angefangen, auf einem Verwandtschaftsbesuch in Polen, so in den 70er Jahren, also das müsste vielleicht so gewesen sein, 1974. Damals war das ja so, irgendwie man musste zwangsweise Slotty umtauschen, wir hatten wahnsinnig viel Slottys da zur Verfügung, sind wir auf die Idee gekommen, mein Vater und ich, wir könnten uns eigentlich auch mal wieder Musikinstrumente anschaffen. Ja, und er hat sich dann ein Akkordeon angeschafft und ich wollte eine Gitarre haben. Warum, weshalb, wieso, kann ich euch beim allerbesten Willen jetzt nicht mehr sagen. Das war wahrscheinlich irgendwie eine Art Geistesblitz. Und das war dann so ein Akustikgitarrenmodell mit einem wirklich fast quadratischen Hals. So ab dem fünften Bund ungelogen, so ein knappes Zoll Seitenlage. Und die hat damals umgerechnet 3,50 Mark gekostet, also das wäre jetzt ungefähr so 1,75 €, ne? Ja, und dann ging das so los irgendwie, ich habe dann zuerst so ganz verrückte Konzeptionen übers Gitarrespielen gehabt. Man muss dazu sagen, ich verstehe mich selber als Autodidakt und das ist auch irgendwie für alles, was ich später so erzähle, eigentlich irgendwie ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, man muss sich das Gitarrespielen selber beibringen und man kann sich immer mal ein paar Informationen von jemandem holen, der vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist, aber das ist eigentlich so mein Ding, man muss sich das selber beibringen. Und das habe ich auch am Anfang gemacht. Das war ganz witzig, einer der polnischen Verwandten, der wusste jetzt irgendwie, wie man eine Gitarre stimmt und ich habe ich habe so einen halben Nachmittag damit verbracht, irgendwie die exakte Position der Stimmwirbel abzumalen, weil ich der Meinung war, so müsste eine Gitarre gestimmt sein. Okay, also, so ist man halt drauf mit 8 irgendwie, ne? Und so, der entscheidende Schritt kam dann ein paar Jahre später, so 1976, oder der erste entscheidende Schritt, besser gesagt. Wir hatten damals in der Hagener Innenstadt so ein Radio- und Rundfunkgeschäft, Radio Schilling. Und so meine ersten Schallplatten, die ich so hatte, waren so ABBA-Singles, ja. Und wir hatten so einen Schallplattenspieler, so einen Kofferteil und Medienlandschaft sah ja damals doch noch ein bisschen anders aus. Und dann war das so, ich bin irgendwie quasi durch die Stadt geeiert und wollte eigentlich zu Radio Schilling rein und da traf es mich also wirklich vollkommen unerwartet, weil in so einem Schaukasten im Eingangsbereich hatten die so das neue Kiss-Album Destroyer. Das war, muss also Frühling 1976 gewesen sein. Also ich bin so knapp 10, also 9 irgendwas. Und dann hatten die halt irgendwie so Promo-Fotos, sie hatten auch das Booklet von Alive One da in so einem Schaukasten ausgestellt. Und ich meine, mit 9 ist man ja noch irgendwie mit anderthalb Beinen in so einer Kinderwelt. Und ich habe immer gerne Comics gelesen. Auf einmal sah ich Comichelden und die hatten auch noch eine Gitarre um den Hals irgendwie. Und dann war es wirklich geschehen. Ich bekam das Album und Kiss Destroyer ist immer noch mein absolutes Rückzugsalbum, wenn ich mal, was selten vorkommt, irgendwie gar nicht mit Musik was zu tun haben will, höre ich dieses Album und dann bin ich wieder am Start. Und naja, und dann war das so irgendwie, die Gitarren sahen natürlich deutlich anders aus als mein komisches quadratisches Halsmodell aus Polen. Und naja, ein bisschen Geld zusammengespart gehabt, so von Geburtstagen und so. Und da habe ich mir meine erste E-Gitarre gekauft. Das war, wir hatten damals in Hagen irgendwie so ein paar Musikgeschäfte. Und ja, da gab es dann einen so einen kleinen Laden, irgendwie Otto Schade KG, und der hatte so eine Klampfe für 225 D-Mark im Schaufenster hängen. Ja, und die habe ich dann gekauft. Ich habe das Modell nicht mehr, aber ich habe vor ein paar Jahren irgendwie auf eBay ein quasi baugleiches Modell mal gekauft. Irgendwie ist das ziemlich zerlegt, das ist irgendwie, cool, aber ja. Die steht hier vorne. Möchtet ihr die mal sehen? Soll ich mal zeigen?
Oh, auf jeden Fall.
Ja, also man sieht das ja hinterher nicht.
Ja. Ja, ne? Cool. Ja.
Also der Hals ist nicht unbedingt sehr viel bequemer irgendwie, aber das war so meine erste E-Gitarre. Und ja, und dann ging das so weiter. Ich setze mich mal wieder in die richtige Position. Dann ging das so weiter, dass ich auf einmal so ein bisschen Wind bekam. Oh, es gibt eine Schulband bei uns. Sie haben im SV-Raum dann immer in Pausen geprobt. Dann habe ich mal geguckt irgendwie. Und also ich bin eigentlich immer so mit Abstand der Jüngste gewesen, ein bisschen zu früh eingeschult worden und so. Und naja, und auf einmal hat sich das so ergeben, Leute aus der Parallelklasse. Und dann, komm, wir machen eine Band. Na super. Und ja, dann habe ich so in der 5. Klasse, das dürfte ungefähr so 76 gewesen sein, habe ich meinen ersten Auftritt gehabt, Lady in Black und okay. Hang Down Your Head, Tom Dooley. Ja, auf dem Schulfest. Ne? Und so, und dann haben wir so ein bisschen rumgeeiert irgendwie und der Schlagzeuger hatte noch kein Schlagzeug. Und also meine Eltern, das waren also wirklich die Besten, die haben das immer total gefeatured und wir haben dann immer bei mir im Zimmer quasi auf so Daschtrommeln, also so richtig die ganzen Klischees abgeräumt, die man so kennt von früher, ne? Also oder aus Filmen und so. Ne? Ja, das ist so. Und ja, das war irgendwie ganz putzig und dann sind wir umgezogen und dann hatten wir auch quasi wie so ein Bandraum. Und dann passierte eigentlich wirklich was absolut Weichenstellendes. Also wir sind jetzt so 1978 in Hagen, passiert eine ganze Menge. Hagen als Musikstadt damals irgendwie doch ganz interessant, weil die aufkommende neue deutsche Welle deutete sich schon an irgendwie, weil so Bands wie Extra Breit Nehner, Grobschnitt, die Humpe-Schwestern, die kamen halt alle aus Hagen oder aus der unmittelbaren Nähe von Hagen. So, und dann passierte eins, dass jemand namens Reinhold Pomaska irgendwie bei uns unten im Haus, in dem ich gewohnt habe, ein Musikgeschäft namens Musikertreff aufmachte. So, und das war natürlich irgendwie, das war natürlich mega, ne? Weil, also da bin ich natürlich immer gewesen, wenn ich nicht in der Schule war, war ich da und da sind halt die ganzen Typen, also die ganzen Künstler, die ich jetzt gerade so angesprochen habe, die sind halt so locker mal so 10 bis 15 Jahre älter als ich, also diese Generation extra breit, die sind alle so in ihren Mit-60ern. Und naja, und die waren dann halt immer da und haben ihren Krempel gekauft. Und ich habe den ganzen lieben langen Tag immer in dem Laden gesessen, Fresse gehalten und Gitarre gespielt. Und dann irgendwie, ach guck mal, das kleine Bürschlein da irgendwie, ne? Ach guck mal, der spielt aber schon ganz gut irgendwie, ne? Und ja, dann ging das so weiter. Wir haben eine Band gehabt und also ich Und dieser Laden, der war so ungefähr 2 Jahre da. Und ja, das war genug, um, sagen wir mal, in der Hagener Musikszenerie schon so bekannt zu werden. Und da war das jetzt auch noch so, also wenn ich jetzt sagen würde, wir sind in so, wie so einer Art Kommune aufgewachsen, das wäre jetzt übertrieben, ne? Aber das Haus, in dem ich gewohnt habe, das war gegenüber von dem Haus, wo der Bassist aus meiner Teenagerband gewohnt hat. So, der hatte einen älteren Bruder, das war ein totaler Musiknerd irgendwie, also so Zappa, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, The Who, das war so die Sache. Oben, eine Etage drüber, wohnte ein Schlagzeuger, ein sehr guter Drummer aus so einer populären Hagener Band und ja, unser Schlagzeuger wohnte Luftlinie 100 Meter um die Ecke, der Gitarrist nochmal 200 Meter die Straße geradeaus, die Eltern haben sich verstanden irgendwie, wir haben dann also in dem Haus, in dem das alles unter, hatten wir dann wie gesagt unseren Bandraum und wir haben immer geprobt. Jeden Tag. Ne, sehr zur Freude, also das ist so Teenagerzeit, ne? Sehr zur Freude der türkischen Mitbewohner, die genau darüber gewohnt haben, die sowas von dermaßen schmerzbefreit waren. Und wir haben immer geprobt. Wir haben immer geprobt irgendwie. Und das war, was die musikalische Sozialisation betrifft, war das mega. Weil, also wie gesagt, ich bin da jetzt so 12, 13, 14. Ich hatte zu der Zeit auch schon wahnsinnig geiles Equipment, also verhältnismäßig. Weil meine Eltern, die waren, wie gesagt, mega cool. Und ich hatte so mit 13... hatte ich halt schon ein AC30, eine Gibson Firebird, einen alten MXR Plus, zwei alte Ibanez Facetones. Heute ist das ja alles irgendwie so Vintage-Equipment, aber das war das Zeug, was man damals so hatte. So, ja, ne? Und ja. Ja, das hatte ich schon irgendwie und wir haben Auftritte gespielt und alles. Und mit der Sozialisation war das so, also meine erste Initialband ist halt irgendwie eigentlich so ABBA gewesen und dann direkt KISS. Und dann explodierte das in alle möglichen Richtungen. Dann kam relativ schnell so Van Halen und Queen. Das waren so Bands, weil hier die wirklich drei epochalen Alben von Queen, Night at the Opera, Day at the Races, News of the World, das ist genau die Zeit. Ne? Und das waren halt so ganz normale Platten. Und ja, und jetzt war das aber so, ich stand mit meinem Musikgeschmack so ein bisschen alleine da. Der andere Gitarrist aus unserer Band, der war so 2 Jahre älter, der stand dann schon auf Toto. So hat man da mal was von mitgekriegt. Ne? So, und dann gab es ja damals irgendwie diese ganzen Rockpalastnächte. So, die haben wir alle natürlich zusammen immer im Bandraum geguckt. Die ganze Nacht irgendwie, ne? Und ja, also, und wenn man so mit den Älteren zusammen waren, irgendwie, dann wurde halt so gefragt, ey, Bürschlein, hast du eigentlich schon das neue Zappa-Album gehört? Oder irgendwie hast du schon, also damals war gerade so Shake Your Booty, Joe's Garage kam gerade so raus, irgendwie, und oder irgendwie The Who oder Peter Gabriel und so, wenn man sagt, nee, dann erntete man immer nur so ein mitleidiges Kopfschütteln, so nach dem Motto, Junge, wenn du das jetzt nicht kennst, irgendwie, ne, also, Alter, ne, so, und das hat für mich irgendwie was, also ich habe mich dann immer schlecht gefühlt, weil ich nichts kannte und dann habe ich angefangen, ganz früh, also wahnsinnig in die Breite zu hören, was Musik betraf, also, wie gesagt, so meine ersten Bands, KISS, Van Halen und Queen. Und so, und dann ging halt direkt los mit Zappa, Freak Out, so diese ganzen Sachen, die musste man dann einfach hören und kennen, weil sonst war man bei den Erwachsenen, war man einfach ein Lappen. War so irgendwie, ne? Also da gibt's gar nichts groß zu sagen, ne? Und dann bin ich also relativ breit in die Breite gegangen, was den Musikgeschmack angeht. Und dann ist das Geschäftchen weggezogen irgendwie in die Stadt irgendwie und dann bin ich trotzdem immer da gewesen und ja, also, und jetzt bin ich so in meinen Teenagerjahren und dann ist eine andere Sache eingetreten, also wie gesagt, Neue Deutsche Welle und so weiter ging so richtig los. Und wir haben so ein paar Talentwettbewerbe da gewonnen und waren immer so in diesem Dunstkreis, so Nena, extra breit, der Hartwig Masoch, heute einer der größten Musikverleger der Welt, der hatte so einen kleinen Musikverlag damals in Hagen, der hat ja in so einer lokalen Band namens The Ramblers gespielt. So, und wir waren immer so in dem Dunstkreis, ne? Und ja, viel Studioaufnahmen in der Zeit gemacht irgendwie. Und dann fing das so an, dass bei meinen Eltern das Telefon klingelte. Die hatten so eine witzige Telefonnummer, 17134, kannte jeder Musiker in Hagen auf einmal. Ne? Und dann irgendwie so, ja, Herr Fischer, irgendwie hier so und so, das und das Studio. Damals gab es in Hagen, also wie gesagt, aufgrund der Situation, dass es so viele Bands gab, gab es ganz viele Studios. Ne? Mhm. Und naja, und dann fing das Telefon an zu klingen, Herr Fischer, können Sie den Peter nochmal rumfahren? Wir haben so eine Band, irgendwie der Gitarrist ist jetzt ein bisschen Mut angetrunken. Und ja, aber die müssen jetzt am Wochenende fertig werden. So, und dann mein Vater dann so schmerzfrei wie der war, den AC30 ins Auto gehauen irgendwie, ne? Und
das ist ja geil.
Ja, total. Und hat mich dann da immer hingefahren, ne? Und also, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ich weiß nicht, auf wie viele Titeln in meinem Leben ich gespielt habe. Also, ich habe so viele Demos in der Zeit auch gespielt damals, ne? Und das war irgendwie klasse. Und dann passierte eins, wir waren im Urlaub irgendwie, ich glaube, an der Ostsee. Und da habe ich mir eigentlich irgendwie eine Bravo oder sowas kaufen wollen und bin dann, oder irgendwie das Fachblatt Musikmagazin, und bin dann durch Zufall auf einen Guitarplayer gestoßen. Also erste Ausgabe, die ich hatte damals, war irgendwie, ich glaube, Buddy Holly vorne drauf, also ziemlich lange her. Und also, und dann ging diese Jagd los, jeden Monat irgendwie zu irgendeinem Bahnhof und das Heftchen holen. Und ich habe seit der Zeit, fehlen mir vielleicht 4 oder 5 Ausgaben. Ich bin so ein bisschen so ein Archivtyp.
Krass.
Ich habe ein riesiges Notenarchiv, ich habe ein riesiges Zeitschriftenaktiv, Archiv. Und naja, also ich habe die dann gesammelt und das war also eine niemals versiegende Quelle an Informationen und Einflüssen. Weil der Guitarplayer, ich lese den immer noch, ich meine, der ist ein paar Mal hat er den Besitzer gewechselt und hat so seine Ausrichtung so verändert. Wir haben ja, ich habe ja euren Stream gehört, als es auch um Print-Medien und so weiter ging. Ne? Mhm. Also ich lese seit, ich glaube so seit 81 oder so, lese ich regelmäßig den Guitarplayer, bin dann irgendwann so, was ich jeden Monat für ein Geld an Zeitschriften raushaue irgendwie, ne? Und naja, also mir fehlen seitdem so 5, 6 Ausgaben, die ich Trottel mal verliehen habe und nicht wiedergekriegt habe. So, dafür habe ich dann aber irgendwie so aus den 70ern mal Ausgaben nachgekauft irgendwie. Es gab ja damals so im Fachblatt, gab es dann auch schon mal so Reprints und so von Van Halen und von Ace Frehley, also die so in den paar Jahre vorher dann schon so interviewt wurden. Boah, das habe ich lange gebraucht, bis ich die Ausgaben nachgekauft bekommen habe. Irgendwie. Und ein paar meiner RPGM-Studenten vor ein paar Jahren irgendwie, die haben ja dann mal zum Geburtstag, haben die mir dann mal die Guitar-Player-Ausgabe von, ich glaube, 77 mit Ace Frehley zur Love Gun Era mal zum Geburtstag geschenkt irgendwie. Boah, das war mega. Mega, ja. Naja, und so fing das an irgendwie und dann passierte eine Sache irgendwie, also das war irgendwie dann schon klar, ja, also klar, den kleinen Fischer, den können wir anrufen irgendwie, der kann auch irgendwie mal was spielen irgendwie, der hat keine große Fresse, der hat gut klingendes Equipment und so, meine Band war einigermaßen am Start so lokal und dann kamen Leute an, Junge, sag mal, zeig mal. Und und ich so, okay, zeige ich dir gerne, aber da ist noch eine andere Komponente im Spiegel. Ne? Und dann habe ich so mit 15, 16 ungefähr, so 82, habe ich angefangen, Gitarrenunterricht zu geben. So, und meine Schüler waren fast ausschließlich immer älter. Und also ich war damals so halbwegs waghalsig drauf, weil, naja, alle möglichen Leute aus der Hagener Szenerie dann auch irgendwie so Unterricht nehmen wollten. Und ja, und dann kamen dann auch schon mal so Sachen irgendwie, ja, alles klar, du Bursche irgendwie, ne? Also, aber kannst du mir auch Jazz zeigen? Und ich so, klar, Mann. Ne? Also, aber erst irgendwie müssen erst unseren Themenbereich hier fertig machen und dann zeige ich dir auch Jazz. Konnte ich natürlich auch nur mich so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich wusste, 2 Monate vorher war irgendwie Joe Pass vorne auf dem Cover vom Guitar Player. Jazz for Beginners, an Introduction, bla bla bla. So, und dann ging es dann, weiß nicht, so um Shell Voicings und so, ne? Ja, und dann habe ich das gelernt und direkt weitergegeben. Und habe ich festgestellt, dass mir das eigentlich eine Menge selbst bringt irgendwie. Also, weil so, ich unterrichte wahnsinnig gerne. Und ich glaube, ja, so mit dem Spielen und so weiter, das ist auch schon alles ganz okay. Aber ich glaube, wenn ich ein Superheld wäre, meine Superkraft wäre Gitarre beibringen. Also das kann ich. Das kann ich wirklich, weil ich es schon immer mache. Und ich mache es total gerne. Und es ist auch so irgendwie, also jedes Mal, wenn ich irgendwie jemandem was erkläre, erkläre ich es mir auch nochmal selber. Und mit ein bisschen Fantasie kann man sich überlegen, irgendwie, wie oft ich in meinem Leben was über die Mollpentatonik oder Modalsystem oder irgendwie Major-7-Akkorde oder erzählt habe. Und manchmal kommt man an den Punkt, irgendwie, wo Leute einen missverstehen irgendwie, oder es einfach nicht kapieren. Ja, da musst du dir irgendwie ein anderes Modell überlegen, wie man, irgendein Thema erklärt. So, und dann geht und dann kriegt man wieder eine neue Perspektive da drauf und ja, ich habe auch damals schon irgendwie so Handouts gemacht. Das sind so quasi Vorläufer von den Büchern, ne? Und die habe ich dann immer für 5 Mark verkauft, irgendwie, weil ich's leid war, in jeder Stunde irgendwie immer dieselben Sachen aufzumalen. Und ich habe ganz früh angefangen, das fand ich eigentlich auch immer wichtig, meinen ganzen Unterricht immer auf Kassetten aufzunehmen. So, das bedeutete irgendwie, also ich konnte mir eigentlich nicht erlauben, selber zu spielen wie ein Lappen irgendwie, weil es war dokumentiert, ne? Und das war eigentlich irgendwie so ganz gut. Und ich mache heutzutage eigentlich nichts anderes, als ich das auch irgendwie, weiß nicht, in den 80er Jahren gemacht habe. Ich unterrichte, ich überlege mir, wie man Leuten das Gitarrespielen beibringen kann. Das Telefon klingelt, Peter, hast du nicht Lust? Ja, nein. Und ja, ich habe immer meine eigenen Bands irgendwie und und dann, weiß nicht, so mit den Büchern hinterher ist irgendwie so ein Hobby dazugekommen, Musikproduktion, weil ab Rocketer Basics mache ich immer alles selber irgendwie, was man von mir hört, also auch die ganzen Platten und so weiter und so fort irgendwie und das ist so ein bisschen so ein Hobby gewesen und und wie gesagt, seitdem mache ich das eigentlich und wie gesagt, durch einen Gitarplayer war es dann so, Momentchen. Durch den Gitarplayer war es dann so, G.I.T. Yeah. Also, das Schlaraffenland. Ne?
Und, ja, wie war das denn so, da hinzugehen?
Ja, das war natürlich eine Bombensache. Also, es war so, dass die so, wann ist G.I.T., wann haben die aufgemacht? 77, so seit Anfang der 80er Jahre. Also, die haben relativ früh dann angefangen, auch im Gitarplayer dann Anzeigen zu schalten und so, ne? Und es las sich ja wirklich so, als ob sich Larry Carlton, Robin Ford, Pat Martino, Don Mock, Joe DiOrio, Eddie Van Halen und alle möglichen Leute sich vorne am Eingang irgendwie eine Ghetto-Faust gehabt irgendwie und auf die Schüler quasi losgelassen wurden. Und im Grunde genommen ist das ja auch so. Muss man ja mal so sagen, ne? Und ich habe mir dann Kataloge aus Amerika bestellt irgendwie und ich habe ja damals so witzige Sachen gemacht, die ganzen Typen, die in Mike Varnys Spotlight-Kolumne vorgestellt wurden, ne? Den habe ich ja damals immer irgendwie mit meinem Teenager-Englisch Briefe geschrieben. Ne? Also irgendwie, und ein paar haben auch tatsächlich so zurückgeschrieben, so Tony McAlpine und Steve Lynch und so diese ganzen Typen. Und ich meine, damals war das ja, also Steve Lynch hatte ja damals irgendwie so ein Buch rausgehauen, The Right Touch. Das wollte ich natürlich haben, weil so Eddie Van Halen, Two-Hand Tapping, das war irgendwie so ein bisschen meine Baustelle. Und dann, ey, was das für eine Thermik verursacht hat, verdammte Buch irgendwie aus Amerika zu kriegen. Ey, das hat 20 Dollar gekostet. Damals musste man das noch mit International Money Order machen. Ey, ich glaube, diese Money Order, die hat, glaube ich, 80 Mark gekostet. Also, es waren einfach total andere Zeiten, ne? Und dann habe ich von meinen Eltern, ich habe ganz früh angefangen, Bücher zu kaufen. Und eins meiner ersten Bücher war dieses Buch, was sie vom G.I.T. Gemacht haben, dieses Ten. Also 10 Kapitel von 10 Legenden, die ich dann auch schon so aus dem Guitar-Player so kannte. Howard Roberts, Tommy Tedesco, Eddie Van Halen, Robin Ford, Don Mock, Joe DiOrio, Joe Pass. Irgendwie, vielleicht kennt ihr das Buch irgendwie. Also wenn ihr das Buch nicht kennt, also man braucht eigentlich nicht viel mehr Bücher. Wenn man alle meine Bücher gekauft hat, kauft euch 10 und alles wird gut. Naja, und das war, also das habe ich Weihnachten 1983 gekriegt, ne? Und da habe ich schon gesehen, irgendwie, gibt noch ein paar andere Bücher, irgendwie Don Mock, Hot Licks, boah, geil. Und dann kam das irgendwie so mit diesen REH-Büchern, mit diesen dünnen Heftchen kam das dann so raus, ne? Und das war eigentlich immer eine riesige Thermik, die zu kriegen, und ich habe die aber trotzdem alle irgendwie gekauft. Und naja, und dann war das so, okay, ich wusste, das war GIT, und dann habe ich mal einen Katalog bestellt und dann hin und her. Und dann wuchs in mir der Wunsch, also das wirst du machen. Und also so als, ich würde mal sagen, vielleicht, wie alt war ich, 18 oder so, ne? 84, 85 so in dem Dreh. Ja, und dann habe ich Abi gemacht, habe Zivildienst gemacht und habe dann, also ich bin im, ich glaube Januar 1989 dann zum GIT geflogen. Und so die 2 Jahre davor habe ich quasi Vollzeit Gitarrenunterricht gegeben, morgens Zeitungen ausgetragen und an jedem Wochenende mit Jürgens Party Trio Tanzmusik gemacht. Also, cool. ich kenn alles. Ne? Und Jürgens Party-Trio, das war witzig mit einem Schlagzeuger, tierischer Drummer aus dem Raum Hagen. Aber Jürgen, der Keyboarder und Sänger und elektrische Akkordeonspieler, das war irgendwie halt so ein bisschen ein Freak. Und da, das war aber so, man probte ja nicht für so eine Sache irgendwie. Ne? Ich kannte auch die ganzen Stücke nicht. Und dann irgendwie so, Marina in S. Und ich so... Ne, 2 Fragezeichen, erstmal S irgendwie und dann, wie geht das Lied eigentlich? Ja, hörst du gleich. So, ne, und dann hatte Jürgen auch noch, also da in dem Trio habe ich auch gelernt, irgendwie einen ungeraden Taktarten zu spielen, weil Jürgen klaute dann auch schon mal irgendwie gerne eine Achtel oder hängte mal eine Achtel hinten dran, also 7/8, 9/8 irgendwie. Also, das war meine Baustelle. Nein, nicht wirklich. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein Witz, aber das war schon ziemlich, ziemlich krass. Und das habe ich so 1,5 Jahre, 2 Jahre gemacht irgendwie. Und dann hatte ich die Kohle zusammen, habe eine Anzeige im Gitarre-Bass-Magazin, damals hieß das noch Musiker, geschaltet, dass ich irgendwie zum GIT fahren würde, ob jemand mitkommt. Ja, und da hat sich dann jemand aus Saarbrücken namens Stefan Klauk bei mir gemeldet, und da sind wir dann rüber geflogen. Und eine Sache war noch ganz witzig, irgendwie ein Privatschüler, der saß bei mir da in der Küche irgendwie und sagte irgendwie, ja, hör mal Junge, irgendwie, also der war auch natürlich wieder älter, und meinte dann, sag mal, das ist doch bestimmt total geil, irgendwie, das macht noch niemand, irgendwie, hast du dich schon mal ans Fachblatt oder so irgendwie gewendet, das ist doch bestimmt mega interessant für die. Und ich bin jetzt nicht so der Klinkenputztyp. Also, und dann ist das so gewesen, dass der gesagt hat, pass auf, ich bleib jetzt so sagen, hier sitzen, bis du beim Fachblatt angerufen hast. Und ich so, okay. Und dann habe ich da angerufen, hatte den Harold McWonderly am Telefon. Und der meinte dann, ja, sag mal, also der hatte so einen ganz starken kölschen Akzent. Und der sagt dann, ja, also, dann kommen wir noch mal in eine Redaktion morgen. Und direkt irgendwie... ja, wie komme ich eigentlich nach Köln, wie komme ich in die Redaktion und so. Habe ich dann aber geschafft, und einen Tag später saß ich da und meinte, hör mal, ich habe mir einen Gedanken gemacht irgendwie, also kannst du schreiben? Und ich so, ja, also denke. Ja, also ich habe mir überlegt, du machst einfach wie so einen Reisebericht. Und immer wenn du Zeit und Bock hast, machst du irgendwie einen Reisebericht und schickst dann so deine Erlebnisse. Und egal, wen du da vors Rohr kriegst, den interviewst du dann einfach. So, und alles, wie gesagt, alles noch Prä-Internet. Ne? Mhm. Und naja, also, und ja, wir bringen das dann irgendwie raus. Wir bringen dich groß raus, Junge. Und... Naja, und dann ging es weiter. Ich nach L.A. gezogen irgendwie, und das war damals, wie gesagt, so, ich hatte von also mein wichtigstes, ich habe zwei Gepäckstücke gehabt, ein Flightcase auf Rollen, 60 Kilo schwer, zwei Gitarren, ein Pedalboard und was ich sonst noch brauche, drin und ein Koffer. Und dann bin ich mit dem Stefan, sind wir irgendwie, wir hatten eine andere, eine Anlaufadresse und dann sind wir irgendwie vom Flughafen in so einem Taxi nach Hollywood gefahren und sind dann beim Joachim Schütte irgendwie untergekommen und ja, also und ich glaube 3 Stunden später, 4 Stunden später haben wir gewohnt. Na, weil da, das war, also der hatte in der unmittelbaren Nähe vom Man's Chinese Theater, diesem Kino, wo diese ganzen Hand- und Fußabdrücke im Zement sind, hatte der gewohnt und da war dann irgendwie auch noch so ein Haus, es hieß, glaube ich, The Madison oder so. Und ja, wir hatten ein bisschen Bargeld dabei und da war jetzt gerade, das war dann so immer im März und im September, wenn die Klassen sich drehten beim GIT, da war damals noch irgendwie dieser einjährige Kurs. Also dann wurden Wohnungen frei irgendwie und war, also Hollywood war damals sowieso irgendwie so eine Gegend, wo viel Rotation so war und ja, und ein paar Stunden später haben wir gewohnt irgendwie, ne, keine Möbel, nix, ja, ein Schlafsack, irgendwie zwei Gitarren, ein paar Kassettentapes irgendwie und ein Pedalboard und dann fing das so an. Ja, das war, also ich meine, heutzutage, es sind so viele Gitarrenschüler von mir auch dann da drüben gewesen, heute ist das wichtigste Gepäckstück ein Smartphone, irgendwie, da kannst du alles mit regeln und 1989, da war einfach anders, ne? Ja, und dann war ich ein paar Wochen vorher da und dann ging es, im März ging dann mit so einer Orientation Week der Unterricht los. Und 1989 auf 90 ist die Zeit gewesen, wo der absolute Schülerpeak am GIT war. Also ich glaube, wir haben mit so knapp 380 Gitarristen oder so angefangen und in der Septemberklasse waren es dann irgendwie so um die 700. Also alleine rund gut 1000 Gitarristen, dann vielleicht noch mal so 100, noch vielleicht mal so 250 Schlagzeuger insgesamt, 300 vielleicht Bassisten und dann fing damals Vocal School an, dann hatte man also auch irgendwie noch Sänger in der Schule. Ja, und das war irgendwie schon ein bisschen verrückt. Das kann man nicht anders sagen, ne? Und also es hat erstmal ziemlich lange gedauert, bis ich so akklimatisiert war, weil LA irgendwie, also ist schon so ein bisschen anders als Hagen. Auf jeder Ebene. Auf jeder Ebene. Und wir haben dann halt direkt mitten in Hollywood gewohnt. Und ja, also das war so 10 Minuten zur Schule, zu Fuß. Und ja, dann ging das so los. Und das war dann doch ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber man muss wirklich sagen, das war für mich das absolute Sprungbrett, die absolute Wendeplatte, was so mein ganzes Leben irgendwie betrifft. Und natürlich auch das berufliche Leben. Ne? Mhm. Ja, ja, also was interessiert euch am GIT, wie es damals war? Wie ich mich gefühlt habe? Ich hab mich erstmal mies gefühlt. Ne, weil könnte euch, also von den 1000 Gitarristen, das hat sich natürlich irgendwie, das hat sich natürlich so ein bisschen aussortiert irgendwie. Ne?
Das also, ich
also, von den 1000 Gitarristen, ich sag's mal, wie es ist, haben eigentlich 500 nichts in der Schule zu suchen gehabt und die sind auch irgendwann so, mit der Zeit sind die auch wieder ausgedroppt. Da konnte man auch irgendwie wieder so durch die Gänge ganz normal gehen und das war also, dann war es okay. Es war aber auch so, dass von den 1000 Gitarristen 50 absolute Weltklasse-Spieler dabei waren. Die schon irgendwie eine Vorgeschichte hatten und wo du sagst, irgendwie alter Schwede irgendwie. Ne? Und naja, also bei so vielen Typen, ich habe einfach wahnsinnig, also das war so, ich hatte ja quasi schon so semi-professionell vorher gelebt und bin deswegen so quasi in die höchste Klasse eingestuft worden. Mhm. Und die haben da so unterschiedliche Levels gehabt irgendwie. Und ja, da saßen wir vielleicht so mit 25 Leuten irgendwie in der Klasse. Und ja, da waren einfach irgendwie ein paar richtige Raketen dabei, muss man mal so sagen. Ein so ein Typ, an den ich mich erinnern kann, so jemand aus Texas namens Mike English. Ja, der war, also ich war 22 und der war 37. Der hatte schon 20 Jahre lang in Austin irgendwie eine Profi-Gitarristenkarriere hinter sich. Mhm. Und der konnte alles. Der las wie die Hölle. Der konnte alle Styles irgendwie gut spielen. Und ja, das war so ein richtiger Gitarrenveteran, muss man sagen. Der hat schon alles gesehen irgendwie. Ne? Zig Platten gemacht, zig Fernsehshows gemacht. Und so nach ein paar Monaten kam so ein Typ aus Israel in unsere Klasse. Lior Yikik Tuli, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen jetzt also richtig aus irgendwie. Also habt ihr schon mal von dem gehört? Lior Yikik Tuli?
Nee, leider nicht.
Also, das könnte der größte Jazz-Gitarrist der Welt sein. Okay. Weil damals irgendwie, der ging dann irgendwie mit so einer blau-metallic Mexiko-Strat irgendwie ging und mit so einer Entourage ging der dann immer so durch die Hand. So, und ich weiß noch, als er den ersten Tag bei Scott Henderson im Open Counseling saß, irgendwie, also Scott ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein Alpha-Tierchen, muss man auch so sagen. Mhm. Na? Und das ist keine gute Idee, sich gemeinsam auf eine Bühne mit Scott Henderson zu stellen. Also ich habe das erlebt, wie Leute entmaterialisiert wurden, die das gewagt haben irgendwie. Ne? Und und dann, ja, also Open Counseling ist so eine offene Sprechstunde. Ich hatte wahnsinniges Glück, dass der Henderson gerade irgendwie bei Chick Corea rausgeflogen war und eigentlich jeden Donnerstag und jeden Freitag so von 10 bis 6 irgendwie in seinem Raum war. Okay. Der war jetzt irgendwie nicht besonders viel größer als der Raum, in dem ich jetzt gerade hier so sitze. Und und dann kommst du an, irgendwie spielst mit dem, mal saß Jeff Berlin dabei und hat Bass gespielt und irgendwelche anderen coolen Typen, ne? Und und dann spielte der irgendwie so gerne die Stücke irgendwie, die er so spielte und also meistens irgendwie, weiß nicht, so Crystal Silence und Fee-Fi for Fum und solche Sachen, so eher so modernen Jazz irgendwie, ne? So, und so ein ganz normaler Day at the Office, und auf einmal kam der Lior dann so rein und lümmelte sich so in die Ecke mit seiner Cheapo Mexiko-Strat, ne? Und wolltest du auch mal spielen? Ja, klar, ne? Und haben die dann irgendwie, ich glaube, Crystal Silence oder irgendwie sowas gespielt. Und das ging dann so los, dass Scott Henderson erstmal ein Solo gespielt hat und der Lior quasi erstmal große Teile dieses Solos quasi imitiert hat, als er dann dran war. Vom Style und so, ja, dann legte der dann aber so Wes Montgomery-mäßig los und spielte dann auf einmal auch sehr, sehr abstrakt darüber. Und wenn man jetzt mal genau den Style vom Scott Henderson verfolgt, der hat sich über die Jahre doch sehr stark verändert. Jetzt mal abgesehen davon, dass er natürlich jetzt die letzten Jahre sehr viel mit dem Vibratorhebel spielt, ne? Aber also wenn man so mal oldschool Henderson mit so anderen, mit späteren Phasen vergleicht irgendwie, muss man einfach sehen, dass das ganz stark irgendwie der Style war, den der Lior damals gespielt hat. Ne? Und das war egal, wo der Typ dann hinkam irgendwie, also egal, ob bei Joe DiOrio oder bei Henderson und so weiter und so fort. Alle Leute irgendwie bekamen Schweißperlen auf die Stirn, weil das wirklich ein Monster war. Ne? So, und dann hatte ich so einen Typ, der hat ein halbes Jahr vorher schon Abschluss gemacht, irgendwie kennt ihr bestimmt, TJ Helmerich.
Ja.
Super. Eight Finger Tapping irgendwie, ne? Ja, also das war eigentlich so halbwegs auch meine Baustelle, und dann bin ich an TJ geraten und an so einen anderen Typen irgendwie aus dem Jahrgang davor, Roy Ashen irgendwie, und habe ich gedacht, alles klar. Das war das. Ja, und dann gab es natürlich so diese ganzen Paul Gilbert-Wannabes, die schneller pickten als eine Nähmaschine. Und dann, weiß nicht, ich war schon immer ein großer Alan Holdsworth-Fan. Hatte mich dann irgendwie, ich glaube an Tokyo Dream oder weiß nicht, Where is One oder irgendwie sowas so versucht. Und da saß dann irgendwie in so einem Übungslab so ein Typ irgendwie aus England neben mir und der guckte schon immer die ganze Zeit so rüber irgendwie und dann auch wieder so dieses mitleidige Kopfschütteln, was ich irgendwie aus meinen Teenager-Zeiten kannte. Nein, sowas nicht irgendwie, aber also der guckte dann immer so rüber und meinte dann, ja, pass auf, irgendwie, das ist die Transkription, die Jennifer Batten jetzt neulich in Umlauf gebracht hat. Ja, irgendwie aus diesem japanischen Songbook irgendwie, ja, das stimmt alles nicht. Pass auf, an der einen Stelle, das musst du eigentlich so spielen und an einer Stelle so und ich so, alles klar. Und naja, also das war schon wirklich krass. Wie gesagt, es gab ganz, ganz viele Typen, die das mehr so wie einen Ausflug ins Rock'n'Roll Fantasy Camp betrachtet haben, aber so, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, irgendwie fallen mir immer mehr wahnsinnig geile Player ein. Und naja, und so nach ein paar Wochen, bin ich dann so angekommen irgendwie und ja, und nach ein paar Monaten hatte sich das dann rumgesprochen. Ach, hier, hör mal, irgendwie der eine Typ irgendwie mit der bunten, mit der Bullseye-Schabel, irgendwie, der schreibt für German New, Press, irgendwie, Music Press, irgendwie, ne? Das war natürlich ein bisschen geil. Und ja, und also ich hatte dann auch eine Band, mit der wir in Los Angeles gespielt haben. Und mit derselben Band hatte ich irgendwie so ein Jazz-Ensemble in der Schule. Und was wir natürlich irgendwie auch mit unseren bunten Gitarren und zerrissenen Hosen und so weiter gespielt haben. Das war alles irgendwie ganz putzig. Und ja, und als ich dann irgendwie im Guitar-Player in der Spotlight-Kolumne war, irgendwie, ja, dann war das eigentlich, dann war ich eigentlich ein relativ bekannter Typ so bei uns in der Jahrgangsstufe irgendwie, ne? Und aber GIT war an sich so, war eine super Sache. Der Unterricht ist ganz anders gewesen, als ich mir das vorgestellt habe. Und naja, also und auch die gesamte Herangehensweise ans Gitarrespielen war anders, als ich das gemacht habe. Und von daher war das irgendwie ganz, war ganz interessant für mich.
Hm? Ja, das kann ich mir vorstellen, das GIT. War für mich auch immer mal lange, lange ein großer Traum gewesen.
Ja, für mich auch.
Für die, die es noch nicht ganz genau wissen kann, man hat es schon ein bisschen rausgehört, GIT ist eine sehr, sehr bekannte Gitarrenschule, in der man Gitarre studieren kann, in Los Angeles und Hollywood. Ich würde sagen, mit Berkeley so die beiden bekanntesten Anlaufstellen, wenn du in Amerika Gitarre was mitmachen möchtest. Und ich habe damals mit 16 selber auch einen Lehrer gehabt, der im GIT war, 2002, 2003 rum. Und hat er dann davon erzählt. Und dann war das auch für mich so der große Traum. GIT, LA, total geil. Und dann hatte ich auch in den Büchern gesehen, dass du bei GIT warst, Peter. Und dachte mir auch so, oh, cool, das muss was bedeuten. Der war beim GIT und alles. Wurde dann zwar Frankfurt, wo ich studiert habe, anstatt Los Angeles, aus finanziellen Gründen. Aber auf alle Fälle etwas, was man sich mal immer auch angucken kann. Denke ich mal, ich verfolge das jetzt nicht mehr so sehr, wie momentan so der Stand ist am GIT. Du hast gemeint, du hättest einen Schüler auch noch gehabt, der noch da war.
Ja, also es sind ja...
Hat sich da viel verändert, deine Meinung, oder ist das schon...
Also es hat sich eine ganze Menge verändert und also... GIT gehörte ja zu der Zeit, als ich da war, jemandem, der hieß Pat Hicks. Das ist derjenige, der in den späten 70ern zusammen mit Howard Roberts das Ding gegründet hat. Und als, glaube ich, 94 die englischen Versionen meiner Bücher erschienen sind, bin ich das erste Mal wieder da gewesen und ich glaube, das dürfte vielleicht genauso diese Übergangszeit gewesen sein. Vielleicht war das auch ein Jahr später, das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz hin. Howard Roberts war in der Zwischenzeit gestorben und dann ist die Schule verkauft worden. Die Schule ist verkauft worden an einen japanischen Geschäftsmann, dem ESP, Valley Arts irgendwie und viele japanische Musikinstrumentenmarken gehören. So, und das war ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil auf einmal wahnsinnig viel Geld zur Verfügung stand. Die Zeit, also 94, als ich dann da war, das war interessanterweise irgendwie mit so die schwächste Zeit vom GIT, weil so wegen Nirvana und Co. irgendwie also keiner mehr in Schule gehen wollte und ja, und Klampfe spielen lernen wollte, ne? Und naja, aber dieser Geschäftsmann hat da wahnsinnig viel Geld reingesteckt. Und hat irgendwie die Schule richtig aufgemöbelt, hat ganze Straßenzüge gekauft, irgendwie um sowas wie Studentenwohnungen so aufzubauen und so. Und naja, also es gab dann auch mal irgendwie so eine Phase irgendwie, da wäre es GIT beinahe geschlossen worden. Und dann haben die aber nochmal die Kurve gekriegt und haben das ganze Programm ganz stark erweitert. Also dieser Einjahreskurs, den ich noch so mitgemacht habe, irgendwie das lief so gegen Ende der 90er Jahre, lief das aus. Und mittlerweile ist es ja ein richtiges, also damals war es eine Vocational School, also sowas wie eine Berufsfachschule. Und und mittlerweile ist es halt ein richtiges Music College, irgendwie kannst du irgendwie Bachelor, kannst Master da studieren, alles mögliche, ne? Und das Programm ist sehr viel größer geworden, ne? Aber im Kern ist es immer noch das Gleiche, du hast halt einfach absurd gute Lehrer da und ich habe bei so vielen geilen Typen, die man kennt und auch bei so vielen geilen Typen, die man halt nicht kennt, Unterricht gehabt. Also das ist mehr, als man in so einem Jahr verarbeiten kann und das ist Wahnsinn, was man da für einen Input kriegt.
Das hatte mein damaliger Lehrer auch zu mir mal gesagt, dass der alles, was er dort gelernt hat, eigentlich erst in den 5 Jahren, 6 Jahren danach so richtig verinnerlichen konnten, so richtig in sein Spiel mit reinbringen konnte. Weil klar, wenn du so Lehrer hast wie Joe DiOrio, der kann einem viel beibringen und all die anderen auch. Das sind schon krasse Leute, die das sind auf alle Fälle.
Absolut. Absolut. Und das sind, wie gesagt, so die Typen, die man kennt. Ne? Also klar, Joe DiOrio, ich habe super Lehrer da gehabt irgendwie. Also ich kannte Don Mock, Joe DiOrio so von den ganzen Büchern, die ich vorher von denen gekauft hatte. Und interessanterweise, der Don Mock, der hatte so ein eigenes kleines Büro. Da saß so gut wie nie jemand. Oh, habe ich ganz oft dann immer bei dem gewesen. Und Jennifer Betten kam gerade von der ersten Michael Jackson Tour zurück. Paul Hansen, der Gitarrenlehrer hier, der Michael J. Fox bei Zurück in die Zukunft Gitarre spielen beigebracht hat, der war immer da. Scott Henderson war immer da. Aber auch schon so Typen wie Carl Verheyen, Alan Hines. Wen hatte ich denn noch, den man so kennt?
Kurze Frage, war damals schon ein gewisser Jean-Marc Belcardi an dem GIT?
Nee, noch nicht.
Das ist so einer, den ich dadurch auch entdeckt habe und kennengelernt habe und auch sehr wertgeschätzt habe.
So, und GIT ist ja so aufgebaut, du hast so ein Core-Curriculum und das war eigentlich erstmal die große Überraschung, du hast eigentlich nur eine Stunde Unterricht am Tag. So, okay. Den einen Tag hast du Reading, den nächsten Tag hast du quasi so Solo-Gitarre, nächsten Tag hast du Ear-Training, Gehörbildung, nächsten Tag hast du nochmal irgendwie sowas wie Rhythmus-Gitarre und dann hast du vielleicht nochmal Reading und that's it. Das ist das Core-Curriculum vom GIT. So, dann gibt es so eine andere Geschichte, das sind LPWs, Live-Playing-Workshops. Das geht stilistisch von A bis Z. Und sagen mal, so ein Classic Rock LPW sieht dann so aus, irgendwie, dann wird dann gesagt, irgendwie, alles klar, nächste Woche alle Leute, Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. So, und da sind dann alle Instrumentengruppen und dann kommst du nächste Woche hin und weiß nicht, vollkommen randommäßig mit, wie heißt der, mit wer gerade spielen will. Ne? So, und okay, dann wird Dude Looks Like a Lady gespielt, dann kriegt man so einen sogenannten Credit. Man muss 40 Credits im Jahr sammeln, also man muss 40 Mal irgendwie mal live mit anderen Leuten zusammengespielt haben. Und und das, wie gesagt, geht querbeet von also Rock, Country, Jazz, Fusion, Odd Meter, Latin, alles, was man will. Ne? Mhm. Und wenn man will, kann man die ganze Zeit spielen. Ne, und das ist natürlich super. Und dann gibt es so die Angebote oder gab es so die Angebote der Bücherei. Also damals schon, also weit ihrer Zeit voraus, hat GIT schon so mit Blattspiel und mit Ear-Training-Computerprogrammen gearbeitet. Dann konnte man irgendwie einen Platz buchen und dann, weiß nicht, Ear-Training Level 4 lernen oder üben. Ne? Und dann konnte man sagen, irgendwie, gab es einen kleinen Katalog, ich möchte Steve Vai Seminar von 1984 irgendwie auf Platz 5 angucken. Dann bekam mal irgendwie eine Videokassette reingelegt, irgendwann konnte sich das Seminar nochmal angucken. So, und es gab damals ja schon ein paar Unterrichtsvideos irgendwie, die konnte man, die gab es natürlich auch alle da. Und weil so diese ganzen REH-Videos, die so in den 80ern rausgekommen sind, die hat ja alle der Don Mock produziert. Na, genau, und ja. So, die waren natürlich auch alle da und naja, und dann eigentlich das, was GIT zum GIT macht, ist halt Open Counseling. Na, also so eine Type wie, wie Scott Henderson oder Jennifer Batten oder wer auch immer, die sitzen dann von Uhrzeit A bis Uhrzeit B da in ihrem Raum, kommst an, spielst mit denen irgendwie und ja, also kriegst dann auch mal irgendwie eine Rückmeldung. Ja, das ob ist es wohl gut war oder ob es irgendwie gesackt hat, ne? Und ja, also das ist natürlich prima. Und also so das erste Halbjahr habe ich eigentlich sehr stark damit verbracht, so in allen Klassen irgendwie zu versuchen, alles irgendwie an den Start zu kriegen. Eine Sache habe ich jetzt gerade noch vergessen: Es gab dann so Elective-Kurse, also so 10 Wochen Einheiten, 10 Wochen Country, 10 Wochen Metal, 10 Wochen Fusion und so weiter, die kamen zweimal im Jahr. Das heißt irgendwie, sagen wir mal, wenn du in der ersten Phase GIT Elective Kurs Blues und Early Rock nicht gemacht hast, konntest du das in der dritten Phase nochmal nachholen irgendwie. Ne? Viel ist es also häufig so gewesen, dass die Leute sich einfach nur das Material genommen haben und irgendwie das irgendwie archiviert haben. Und ich habe so das erste halbe Jahr habe ich versucht, also wirklich Vollgas in allen Kursen am Start zu sein. Und dann wurde es aber irgendwie einfach zu viel und ein paar Sachen wurden dann auch recht anspruchsvoll. Ich hatte zum Beispiel irgendwie die absolute Instanz, was Sight Reading angeht, irgendwie als Lehrer David Oakes. Ja, und das war dann so irgendwie, der hat zum Beispiel häufig irgendwie so Streichquartette oder so dann ausgeteilt und irgendwie gesagt, ja, alles klar, Leute irgendwie, ne? 10 Credit Points für jeden, der nächste Woche irgendwie hier zu viert, weiß nicht, Brandenburgische Konzerte, irgendwas, Satz 1 und 2 runterballert. So, irgendwie das nimmt natürlich aber Zeit ein irgendwie, ne? Und naja, und dann habe ich mich eigentlich auf Open Counselings konzentriert. Ich habe mich auf den Unterricht des wichtigsten GIT-Lehrers aller Zeiten, Dan Gilbert, konzentriert und hatte einen so einen LPW, den ich mit meiner Band gespielt habe. Das war Karl Schröders Jazz Live Playing Workshop, wo man eine Band gründen musste und dann hat der war Pianist, also Sarah Vaughan, Frank Sinatra und so solche Typen gespielt. Und ja, da musste man irgendwie hinkommen und Standards spielen. Und das war witzig, weil wir sahen jetzt nicht unbedingt irgendwie wie Bebop Jones und seine Freunde aus, sondern irgendwie ich immer mit meiner schwarz-pinken Tabel irgendwie, ne, Bart Simpson T-Shirt, kaputte Hose, kaputte Schuhe irgendwie und die anderen sahen genauso aus, alle lange Matte irgendwie, so Chicks with Dicks mäßig, zornig dreinblickende junge Männer und also das war irgendwie witzig, irgendwie, als wir das bei dem dann gemacht haben. Und dann fing die Vocal School an und dann haben wir eine Sängerin gehabt, die später irgendwie eine der führenden Jazz-Sängerinnen Skandinaviens wurde, Maiken Christiansen. Und boah, was hat die Feuer gekriegt von dem Kerl irgendwie, ne? Also weil, ich meine, Karl Schröder hatte viele Jahre mit Sarah Vaughan irgendwie zusammengespielt irgendwie und boah, was hat er die Maiken rund gemacht immer. Aber hat geholfen. Das war, also auf die Sachen habe ich mich konzentriert. Ne? Und naja, also das war natürlich schon, das war schon irgendwie ein bisschen geil. Ne? Und wie gesagt, dann passierten mir ein paar super Sachen. Da kamen dann die ersten Artikel irgendwie raus. Und ja, dann habe ich Scott Henderson, Jennifer Batten und alle möglichen Leute irgendwie interviewt. Und dann, ja, mich ein Guitarplayer gewesen irgendwie, das wollte ja jeden Monat jeder, der im GIT war, irgendwie, Spotlight, ne? Und, bitte?
Im Spotlight, ne? War
ja
immer dieses
Spotlight. Ja, genau, in der Spotlight-Kolumne irgendwie, ne? So, und irgendwie, ey, da muss ich heute noch einen Kopf drüber schütteln. Ey, Mike Varney hatte nur einen einzigen Job. Nämlich das richtige Foto dem richtigen Text zuzuordnen.
Ach so, hat er sich bei dir vertauscht? War da nicht mal das?
Ja, so? Ne, also ja, ey, kommst du, bist du einmal im Guitar Player und dann vertauscht der Lappen die Fotos. Nein, naja, das war natürlich das irgendwie, weißt du, so irgendwie, ach.
Weißt du noch, mit wem er das vertauscht hatte?
Ja, sehr virtuosen Gitarristen aus England namens Mario Parga. Der hat nicht so eine Riesenkarriere gemacht, irgendwie ist ein wahnsinnig virtuoser, so, hat viele Jahre so neoclassical orientiert, so gespielt. Und aber also das war wirklich ärgerlich, weil also neben mir ist ein paar Jahre vorher nur ein einziger Deutscher mal irgendwie in einer Spotlight-Kolumne gewesen, der Bernd Steidl aus München. So, und dann hinterher, als der Mike Varney irgendwie zur Guitar World gegangen ist, da ist er ja auch irgendwie, ist ja Guthrie Govan mal irgendwie, die hieß dann nicht mehr Spotlight, sondern ich glaube, die hieß dann Hometown Heroes oder irgendwie sowas. Okay. Und da ist der Guthrie mal gefeatured worden und ein Gitarrist, ich glaube, wohnt in der Darmstadt oder Wiesbaden, Olaf Lenk. Weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, genau, auch schon mal gehört. Ja. Name sagt mir was. Ich komme ja aus Wiesbaden, da kenne ich ihn jetzt nicht, aber der Name sagt mir was.
Ja, ich glaube, der hat so eine Metal-Band, die heißen, glaube ich, Advance.
Ach so, ja klar, der Olaf. Ach klar, ja natürlich.
Advance. Also ich glaube, der hieß, der hat einen anderen Nachnamen, glaube ich, gehabt.
Nee, aber ich weiß, wen du meinst. Ich kenne Bassisten, der hat auch mal bei Advance gespielt und das ist da unten die Ecke, genau.
Ja, genau. Klar. Und also der ist ein paar Jahre später halt nur in der Guitar World gewesen. Aber wie gesagt, ey, bist du einmal im Guitar Player irgendwie, ne? Und Mike Varney hatte nur einen Job, das richtige Foto irgendwie an die richtige Stelle zu setzen irgendwie, ne? Naja, ey, shit happens, ne? Ja. Und das war dann irgendwie ganz dufte. Und also dieser Gitarrenschüler, der damals bei mir in der Küche gesessen hat und nicht nachgegeben hat, der ist eigentlich an dieser ganzen Bücherschreiberkarriere eigentlich schuld. Mhm. Weil ich hatte ja jetzt, wie gesagt, beim Fachblatt angerufen und der Typ, der das dann so fachblattintern verarbeitet hat, das war der damalige Schlagzeuger vom Herbert Grönemeyer, Detlef Kessler. Mhm. So, und Kessler hatte gerade irgendwie einen kleinen Verlag namens AMA gegründet und hatte drei Bücher raus, irgendwie Eddie Morons Rhythmiklehre, Frank Haunschild Harmonielehre Band 1, was ich, by the way, übrigens für ein ganz gutes Buch halte. Ne? Also da,
wir waren da ja ein bisschen anderer Meinung.
Das ja, Eddie Morin Buch finde ich, auch sehr gut.
Ja, Frank also, wissen wir ja. Und Kessler hat, wie gesagt, diese ganzen Workshops bearbeitet irgendwie und meine Reiseberichte und die Interviews sind dann irgendwie so bei ihm in den Händen gewesen. Und ich bin ja nach Los Angeles, bin ich ja direkt nach Wien gezogen, weil der Les Wise, einer der Ur-GIT-Gitarrenlehrer, hatte also den Plan, sowas wie einen Ableger vom GIT in Europa zu gründen. Da hatte es schon ein, zwei gescheiterte Anläufe vorher gegeben und dann wollte er das aber irgendwie in die Tat umsetzen. Und und hatte auf Europa geguckt irgendwie und sich dann Wien ausgeguckt irgendwie und hat dann dieses American Institute of Music, AIM abgekürzt, gegründet. Und ich war häufig auch beim Les gewesen irgendwie, weil, also im Unterricht, so ein Open Counseling, weil ich, es ist natürlich super, immer alles bis in jede kleine Makrozelle genau präzise zu beschreiben. Häufig ist das aber, wenn man selber spielen will, irgendwie eher hinderlich, finde ich. Und die Amerikaner irgendwie haben, was viele Sachen angeht, haben die einfach so ein bisschen so eine, ja, alles klar, wir lassen jetzt mal 20% an Informationen, lassen wir jetzt mal ein bisschen im Hintergrund. Aber dafür sind die anderen 80% der Informationen, worüber es auch immer gehen mag, sind dann irgendwie so leicht zu verständlich, dass man es schnell umsetzen kann. Richtig, so, und ja. Beim Les war das so, der hatte einfach wahnsinnig geile Shortcuts. Na, also dessen Idee war irgendwie, ja, also einfache Konzepte, die zu interessanten Ergebnissen kommen. Ne? Und also deshalb bin ich häufig da gewesen, weil ich das immer cool fand. Und das ist auch beim GIT so. Also das Lehrmaterial vom GIT, es hat unterschiedliche Versionen in den letzten Jahren gegeben. Ne? Also ich habe noch so zur Hälfte das Urmaterial irgendwie so bekommen, also wo der Howard Roberts quasi fast alles geschrieben hat. Das war sehr stark durch die Idee von programmiertem Lernen bestimmt. Also, dass man die Idee hatte irgendwie, okay, man braucht auf gar keinen Fall länger als 30 Minuten für das Lernen von 5 C-Major 7-Fingersätzen. So, und wenn das länger dauert, liegt es daran, dass man nicht fokussiert genug ist und dass man abgelenkt war, dass man, was weiß ich, an die Möpse von der Nachbarin oder irgendwie an die Müllabfuhr oder an irgendwas anderes gedacht hat irgendwie, aber also und so die ganzen Typen, die man mit GIT in Verbindung bringt irgendwie, Jennifer Batten, Scott Henderson, Frank Gambale, Paul Gilbert, alle, die sind alle durch dieses Programm gelaufen, was halt extrem durch diese Idee geprägt war, also von programmiertem Lernen. Mhm. So, als ich drüben war, haben die schon so ein bisschen einen Relaunch gemacht irgendwie, weil auch mehr Leute mehr Material geschrieben haben. So, als in den 90ern ist mal ein Gitarrenschüler von mir drüben gewesen, der Patrick, der dann auch hinterher bei mir in der Band gespielt hat irgendwie. Da sah das GIT-Material komplett anders aus, hatten die es einmal komplett neu gelayoutet. So, und dann gab es irgendwann diesen Verkauf an den japanischen Geschäftsmann. So, und dann ist ja in den 90ern ist das gesamte Lehrmaterial noch einmal komplett überarbeitet worden. Und es gibt ja von Herr Leonard, gibt es ja viele Bücher so aus MI Press oder MI Publications irgendwie, also und das ist tatsächlich die in Buch gebrachte Version des aktuellen Lehrmaterials vom GIT. Ach
Quatsch, okay.
Na, also ich habe das irgendwie, also es, wie gesagt, sind immer mal Gitarrenschüler von mir dann hinterher am GIT gewesen und so der zeitlich nächste ist irgendwie ein fantastischer Gitarrist irgendwie aus Essen hier, Philipp Humburg. Und das ist so eine neue Sorte. Eine neue Sorte Gitarrist, eine neue Generation irgendwie. Ne? Also ganz lieber Typ irgendwie und Hammer, der Kerl. Da habe ich das mal abgeglichen irgendwie und und das sieht man auch da irgendwie, wie unterschiedlich die Herangehensweise an das Thema Gitarre spielen ist, wie GIT das macht irgendwie, und wenn man dann zum Beispiel mal so ein Buch wie Rocketer Secrets oder so mal dagegen hält, merkt man irgendwie, ist ein ganz anderer Sequenz der Ereignisse, mit denen man das macht. Und wenn man sich irgendwie, gibt es ja mittlerweile auch irgendwie, wenn man sich diese Berklee School of Music Publikationen anguckt, irgendwie, das ist nochmal ein komplett separater Weg. Also es gibt ja, das ist ja das Schöne an der Gitarre, E-Gitarre ist ja ein offenes System und es gibt so viele Wege, die gut funktionieren. Ne? Naja, und dann auf jeden Fall bin ich irgendwie, waren dann zwei interessante Sachen irgendwie. Also Kessler mit seinem kleinen AMA-Verlag, drei Bücher damals irgendwie, hat mich auf dem Radar gehabt und Les Wise auch. Dann bin ich mit dem Les irgendwie nach Wien gezogen. Und Masters of Rocketer und Rocketer Secrets sind quasi das in Buch gefasste Lehrmaterial, was ich für die Schule in Wien gemacht habe.